Der Weg ist gebahnt, weil Jesus ihn gegangen ist. Der Weg ist gebahnt, damit wir ihn gehen können mit Jesus. Der Weg der Niedrigkeit im schlichten Alltag. Der Weg des großen und herrlichen Zeugnisses. Des Offenbarwerdens der Königsherrschaft. Und der Weg der Vollendung in so viel Dunkel. Der Weg von der Krippe bis zum Kreuz. Und du bist da, wir haben das auch gesungen am Anfang. Jesus. Und du blickst uns an. Und du sagst so gütig und freundlich, aber auch so bestimmt, hinter mich und mir nach. Und du wartest auf die Antwort. Bereite sie in diesen Tagen ganz neu durch des Geistes Macht und Kraft. Wie ein ganzes, klares, frohes, dankbares Ja zu sagen. Und ganz dankbar, dass du uns mitnehmen willst. Amen. Unter Römisch 4, Vollmacht und Nachfolge. Jesus ruft in die Nachfolge sein Leben in drei Phasen, so wurde es uns deutlich, die Zeit der Bereitung, die 30 Jahre, die Nazarethzeit, die Zeit der Sendung, Jahre des öffentlichen Wirkens in Kraft und Vollmacht, in der Kraft des Geistes und die Zeit der Vollendung. Passion Jesu. Und wir wollten uns deutlich machen, Nachfolge umschließt das ganze Leben Jesu und nicht nur die eine Phase, auf die wir so gern blicken, das große und kraftvolle Wirken Jesu vor aller Augen. Und darum jetzt als drittes unter diesem Abschnitt die Sendung nicht ohne Nazareth. Dass wir das jetzt erst einmal in aller Deutlichkeit aussprechen. Die Sendung Jesu ohne die Nazarethzeit wäre überhaupt nicht denkbar gewesen. Die Zeit in Nazareth ist gottgeordnete Zeit. Das Maß bestimmt Gott, kein anderer. Die Dauer, die 30 Jahre, gottgeordnete Zeit. Hätte Jesus Nazareth vorzeitig verlassen, um zu predigen, endlich das Wort zu ergreifen, Wunder zu tun, sich in Macht zu offenbaren. Es wäre der größte Triumph Satans gewesen. Das wäre nicht Schritt halten mit Gott gewesen, sondern vorwegeilen. Und ob wir nun vorweglaufen, Gott, oder hinterdrein hinken, ist immer Schuld. Ist in keinem Fall eines sein mit Gott. Und darin erwies sich dieses eines sein Jesu, dass er diese Nazareth-Zeit durchlebte, bis zum Letzten. Und wir können nur sagen, oh, dieses Drunterbleiben, dieses Ausharren bis auf die Stunde Gottes, bis auf den Tag Gottes, diese 30 Jahre, 30 volle Jahre, aber gerade so bereitet sich die Sendung Jesu. So und nicht anders. Wobei man sich mal deutlich machen muss, was es auch für ihn bedeutet hat. Der doch nicht blind war, sondern sehend, nicht taub, sondern hörend. Mitten in diese Welt hineingegeben von Gott. Und wer hat sie so gesehen, wie Jesus sie sah, auch in ihrer ganzen Verderbtheit? Und der das Tag für Tag miterlebte, die Sünde, die sich breit macht, besessene Menschen, unzählbar um ihn her, Krankheit, Tod, das Sterben, Triumph der Hölle. Und Jesus wartet. Und wartet und wartet. 30 Jahre. Es gehört zum Leben Jesu dazu. Er konnte in 3 Jahren vor aller Öffentlichkeit ausrichten, was ihm aufgetragen war, weil er 30 Jahre sich hat bereiten lassen. Wir glauben und erwarten, auch in unseren Tagen, dass Gott seiner Gemeinde in der Welt noch eine Sendung schenkt. Apostolische Sendung. Zeugnis in Kraft. Eine kurze Zeit wird sein. Aber der Herr wird nicht seine Gemeinde hinauf versammeln. Und der Herr wird nicht ausgießen den Zorn Gottes über diese Welt, ohne noch einmal dies Angebot an alle. Aber auch diese Sendung der ich zuversichtlich entgegengehe, bereitet sich im Ausharren und drunterbleiben. Und dann sagen wir es nochmal ganz deutlich, zuerst immer Nazareth. Wir steigen nicht bei der großen Sendung ein. Nazareth will gelebt sein. Aber das ist Bereitung für den großen Dienst und Auftrag. B. Was Nazareth im Einzelnen umschließt, wollen wir jetzt wissen. Wir richten also unseren Blick jetzt auf die Nazareth-Zeit. Nicht auf die große Sendung. Oder den Augen und Ohren der Öffentlichkeit. Was Nazareth im Einzelnen umschließt, sind nun mehrere Punkte, die ich da anführen möchte. Nun wird es schwierig in der Bezifferung. Sagen wir B1. Ihr wisst, was ich meine. Nazareth, das bedeutet Leben in der Familie. Und das mit all den Freuden und Leiden, die solch ein Leben in der Familie umschließen kann. Für Jesus war das zuletzt das Leben in einer großen Familie, in einer kinderreichen Familie. Wisst ihr, wie viele es eigentlich waren? Wie viele Köpfe im Haushalt? Bitte? Neun mindestens. Ja. Damit er es uns glaubt. Ich lese mal die paar Verse, Markus 6, 1 bis 3. Er ging aus von dannen und kam in seine Vaterstadt und seine Jünger folgten ihm nach. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und da der Sabbat kam, hob er an zu lehren in der Synagoge. Und die Menge, die zuhörte, verwunderte sich und sie sprachen: Woher kommt dem solches? Und was für Weisheit ist es, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Ist er nicht der Zimmermann? So haben sie ihn erlebt, die ganze Zeit. Ist er nicht der Zimmermann? Und drum dieses Kopfschütteln. Also anfängt dann seinen Mund aufzutun. Ist er nicht Marias Sohn? Der Vater offenbar zu der Zeit nicht mehr am Leben. Und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Wie viele Brüder? Mit ihm fünf. Sind nicht auch seine Schwestern all hier bei uns? Wie viele sind denn das nun? Mindestens zwei. Können ja auch drei oder vier oder fünf oder sechs gewesen sein. Aber mindestens zwei. Fünf Brüder, zwei Schwestern macht sieben, Vater und Mutter sind neun. Hat genau hingehauen. Zuletzt also eine neunköpfige Familie und nun orientalische Verhältnisse. Da spielt sich alles ab auf engstem Raum, den damaligen Verhältnissen entsprechend. Eine große Stube, in der alles passiert. Wie gut, dass es noch einen Dachgarten gibt. So etwa. Und das heißt ein tägliches Sterben. Nun lebt mal zu neunt auf engstem Raum. Wir wissen, das ist etwas, was wieder und wieder und wieder geschieht in der weiten Welt. Dazu durchaus nicht in der wunderbaren Harmonie, wie wir uns das vielleicht so vorstellen könnten. Jesus mittendrin, aber unverstanden. Es wird ja dann deutlich in der Zeit seiner öffentlichen Wirksamkeit, dass man sich das nur alles mal recht lebendig vor Augen stellt. Ihr könnt nicht genug im Evangelium lesen. Markus 3, Vers 21. Er kam nach Hause, in dem Fall ist es nicht mehr Nazareth, nun wohnt er schon in Kapernaum. Und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht vermochten zu essen. Gehört zum Leben Jesu oft keine Zeit zum Essen. Gehört zur Nachfolge. Alles, was zum Leben Jesu gehört, gehört zu unserem Leben. In irgendeiner Form und irgendwann Es kann alles Leben Jesu werden, auch wenn man mal keine Zeit zu messen hat. Und da es die Seinen hörten, wir hören, was jetzt der Große so unternimmt und was der inszeniert und in Bewegung setzt. Es wird ihnen ganz unheimlich dabei. Da das die Seinen hörten, gingen sie aus und wollten ihn halten. Also von Kapernaum wieder nach Nazareth holen. Und geh du wieder in deine Werkstatt, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Das stimmt's doch nicht mehr, das ist ja unerhört. Die Seinen. Also nicht ein Familienidyll. So stellt's euch nicht vor. Das war für Jesus schon Passion. Tag für Tag in dieser Familie. Wenn der Vater frühzeitig gestorben ist, dann lag auch noch die ganze Verantwortung auf ihm. Und letztlich von keinem verstanden in dem, was ihm im Innersten bewegte, in einer neunköpfigen Familie, dicht bei dicht, und so möchte man sagen, immer ein Einsamer. Im dicksten Gewühl kann man einsam bleiben. Oder 31 in demselben Kapitel in die folgenden Verse, es kamen seine Mutter und seine Brüder. Die lassen nicht so schnell locker. Er geht umher und jetzt kommen die Mutter und die Brüder und standen draußen, er drinnen und viel Volk um ihn her, wie es so Tag für Tag zuging. Schickten zu ihm, also die schicken einen hinein. Zu Jesus und ließen ihn rufen. Geh doch mal nein, sag er soll rauskommen, die Mutter ist hier, die Brüder sind hier. Was das für Jesus gewesen sein mag, die ganze lange Zeit, Jahr für Jahr, Tag für Tag in dieser Familiennot. Das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter, deine Brüder, deine Schwestern draußen fragen nach ihr. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und diese großartige Stelle. Und ich freue mich, dass die im Evangelium steht und wenn unser Geschwister zusammenkommen, Sonntag für Sonntag, Jahr um Jahr, und es hat sich halt so begeben, dass sie genannt wurden, das ist der Kreis. Das ist der Kreis in Bronsdorf. Da freue ich mich über diesen Vers, als wir dann diesen Vers mal entdeckten. Er sah rings um sich. Alles so plastisch im Evangelium. Die Menschen um ihn. Er sah rings um sich. Auf die um ihn im Kreis saßen. Menschen um Jesus. Und sprach, siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Was liegt da für ein Schmerz drin? Er muss sie suchen. Im Land und hat sie zu Hause im letzten und tiefsten nie finden können. Einsam geblieben und nicht verstanden, das ist Nazareth. Das ist Leben Jesu in Nazareth. Wenn wir noch dazu bedenken, Apostelgeschichte 1, Vers 14, das ist unmittelbar vor Pfingsten, nach Himmelfahrt. Da werden die Jünger genannt, wie sie nun beieinander sind, in der Erwartung. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Jetzt sind sie da. Fast möchte man annehmen und wird man annehmen müssen. Das hat er nicht erleben dürfen, dass die zum Leben durchgebrochen sind und zum Glauben kamen. Entschuldigt, wenn ich mal ein bisschen ausführlich gesagt habe, Leben Jesu von Nazareth, das gehört dazu. Das gehört auch zu unserer Nachfolge. Dann sind Situationen, die wir einfach von ihm hineingestellt werden. Und wo er uns anschaut und fragt, nimmst du mich auf, dass ich in dir lebe als der Jesus von Nazareth? Und wir sagen, ich will den anderen Jesus, mit dem man sich sehen lassen kann und was Schönes erlebt. Und dann geht er traurig weiter. Und mit der Nachfolge war es wieder mal nichts. Stehst du? Das sind Situationen, in die wir hineingegeben werden. Das gehört hinein. Dort geschieht Nachfolge. An dem Platz, wenn du dort hineingegeben bist, wirst du an dem Platz eins werden mit Jesus. An keinem anderen Platz. Dass du das nur erkennst. Ach, das ist Jesus. Wir erkennen ihn oft gar nicht. Er kommt in Gewändern, wo uns ganz fremd erscheint. Wir haben eine ganz andere Vorstellung von dem, was Jesus ist. Aber das ist Jesus. Und zwar der ganze Jesus ist das. Das war nicht bloß ein halber Jesus oder ein Viertel oder. Nein, das war auch der ganze Jesus dort in Nazareth. Der war so vollkommen wie der Jesus, der dann die Dämonen austrieb und der die Kranken heilte. Und so vollkommen wie der Jesus, der am Kreuz hing. Immer der ganze Jesus. Du kannst dir nicht raussuchen, wie Jesus zu dir kommen will. Du kannst ihn immer nur annehmen oder ihm die Tür weisen. Wie oft weisen wir ihm die Tür, weil uns das nicht passt. Familie, ihr seid nicht in eurer leiblichen Familie, seid im Urlaub und da ist das wieder ganz gültig. Aber ihr habt eure Schwesternfamilie, das ist auch eine Familie. Und ihr seid zusammengeordnet. In irgendeiner Form und Weise, auch dienstlich. Und vieles schmeckt uns gar nicht und passt uns nicht. Und das stimmt nicht und jenes möchte anders sein. Und immer schaut der Herr dich an, willst du mich denn nicht aufnehmen? In diese ganze Spannung hinein. Und dich selig preisen, dass Jesus als dieser Nazareth-Jesus heute, jetzt in dir wohnen und seine Tage verlängern will. Gemeinschaft mit Jesus an dem Platz, wo du hingestellt bist, nicht an dem, den du dir suchst oder wünschst. Genau an dem Platz, wo du jetzt hingestellt bist. Und wie dann solche Situationen sich wiederholen können, der enge Raum, wo man sich mal danach sehnt, allein zu sein. Eine Schwesternschaft kann er nachher drücken. Ihr seid ja natürlich selig, ihr habt euer Zimmer für euch, aber was ist, wenn man immer bloß zu zweit im Zimmer ist? Und manchmal zu dritt? Dann ist es wieder ein Geschenk Gottes, jetzt dieses kleine Stücklein Nazareth, gar nicht allein. Ich möchte gerne allein sein. Ich habe kein Plätzchen, wo ich mal stille Zeit halten kann. Situation, wer weiß, wie viele können es erleben und erleben das tatsächlich. Dann ist das jetzt dran. Auf dem Platz wirst du eins mit Jesus, preis ihn, dass er so zu dir kommt. Nimm ihn so an und auf, jeden Tag neu. Lob ihn über diesem Geschenk und du wirst merken, Ströme des Segens fließen. In diese Situation hinein. B2. Nazareth ist ein Leben der Unterordnung. Beim zwölfjährigen Jesus, da heißt es, Er ging mit ihnen, mit seinen Eltern. Das war dieser simple Zimmermann. Kein Professor an der Universität. Und die Magd Maria. Er ging mit ihnen hinab. Wirklich ein hinab. Kommt von Jerusalem, erstmalig Jerusalem erlebt, erstmalig den Tempel erlebt. Wie er ihn erlebt hat, so hat ihn keiner erlebt. Muss ich nicht sein, dem das meines Vaters ist. Dort leuchtete was auf von der Gottesgemeinschaft und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Der 12-Jährige und bis zum 30. Lebensjahr ist nichts Neues zu sagen, immer nur, er war ihnen untertan. Der Sohn Gottes, Mensch geworden. Mit all dem, was ihn erfüllte und wovon sie nichts ahnten. Auch mit seinem natürlichen Gaben und Fähigkeiten und lebt weiter nichts als Unterordnung. Unterordnung ist der größte Teil des Lebens Jesu, nein, das ganze Leben Jesu. In die Nachfolge gerufen sein heißt, gerufen sein in ein Leben der Unterordnung. Das ist die Stelle, an der sich auch für uns Sendung entscheidet. Unterordnung will gelebt sein. Wenn es Gott gefallen hat, seinen geliebten Sohn 30 Jahre nur in diese Unterordnung zu geben, weiter nichts, dann wird daran nur deutlich, wie viel daran gelegen ist. Bereitung auf Sendung, auf Wegen der Unterordnung. Untertan sein. Der Herr Jesus will immer zuerst und gründlichst das Leben der Unterordnung in uns weiterleben. Nicht das große Leben vor aller Augen und Ohren, nein, Unterordnung. Jetzt ist Unterordnung dran, sagt er. Und wir verstehen es wieder nicht, dass es Jesus ist. Und weisen ihm die Tür, das passt uns nicht, eher bloß sich fügen. Und verstehen nicht, dass das Seligkeit ist, weil das ein Einswerden mit Jesus ist. Nimm's an, nimm ihn an auf diesen Wegen der Unterordnung und du wirst bald schmecken die Süßigkeit dieses Lebens. Das ist Jesus' Leben. So sieht's aus. Unterordnung. Wie hast du dir's vorgestellt? Ich weiß, er ist immer beides zugleich, der Knecht und der Herr. Aber hier wird wirklich zunächst mal nicht sichtbar als Knecht. Der Knecht, der sich unterordnet. Um Gottes Willen. Unterordnung in der Ehe. Ist mir so unerhört wichtig geworden, darf ich es mal sagen. Das Leben Jesu hat ja diese beiden Pole. Knecht und Herr. Wir können es bloß nebeneinander sagen, bei ihm ist es eine vollkommene Einheit. Er ist immer ganz der Knecht, der sich unterordnet. Unter Gott und die von Gott geordnet sind. Und kann gerade so Herr sein. Hat also Macht und Vollmacht. Das sind die beiden Pole des Lebens Jesu. Nenn es Plus- und Minuspol, aber darum ist dann das Kraftfeld des Geistes. Es ist offenbar ganz viel daran gelegen, dass immer diese beiden Pole gelebt sind, auch in der Gemeinde. Jesus der Herr und der sich unterordnet. In der Ehe ist göttliche Ordnung, dass der Mann Hauptschaft lebt. Sag's anders. In dem Mann will Jesus die Hauptschaft leben. Du musst immer sagen, Jesus lebt in, im Mann, Christus in uns. In dem Mann will Jesus Hauptschaft leben. Das heißt anordnen, Verantwortung tragen. In dem Mann will Jesus Hauptschaft leben. Und in der Frau will er die Unterordnung leben. Ich betone nochmal, Jesus will in der Frau leben, so wie Jesus im Mann lebt, aber im Mann Hauptschaft und in der Frau Unterordnung. Das kann nicht ausgewechselt werden. Der Frau heißt untertan dem Mann, so wie Christus. In allen Dingen. Eigentlich haben es die Frauen sehr leicht. Die brauchen gerade zu überlegen, Boden nun unterordnen und Boden nun nicht. Der Paulus sagt in allen Dingen. Epheser 5, wenn du es nachlesen wolltest, da. Und das ist Jesus in der Frau. Das sich unterordnen wird für die Frau heißen, das ist die Vollmacht der Frau. Weil da Jesus sich ausleben kann. Und Hauptschaft leben, das ist die Vollmacht des Mannes. Man kann das nicht auswechseln. Das wird oft ausgewechselt. Da heißt es, bei uns geht das also wunderbar in der Ehe. Bei uns hat die Frau die Hosen an. Und der Mann, der macht die Hausarbeit. Da fühlt sich schön und das geht so gut. Es geht tatsächlich besser. Aber die Ehe hat keine geistliche Bedeutung. Das ist nicht Jesus. Das ist nur ein menschliches, gutes Miteinander. So funktioniert es bei uns am besten. Wir haben es schön eingespielt auf die Weise. Das gilt nicht bloß für die Ehe, sondern verlängere das weiter. Das ist überhaupt die Linie. Die Frau, die ihre Vollmacht hat, ihre Jesus-Vollmacht, weil das Nachfolge Jesu für sie ist, Unterordnung zu leben. Wir haben nicht so viel Zeit, aber das ist ein Kapitel für sich, da könnten wir uns sehr lange aufhalten. Nur, dass das mal aufklingt, dass es das wirklich Vollmacht ist. 1. Petrus 3, desgleichen sollt ihr Frauen, euren Männern untertan sein, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch der Frauenwandel ohne Wort brauchst kein Wort zu sagen, gewonnen werden. Wenn du erst anfängst, den Mann zu belehren, da stehst du schon drüber. Bleib drunter, und du bist eins mit Jesus. Das andere besorgt er und darum geschieht es ohne Wort. Das sind Geheimnisse. Oder die Kinder den Eltern gegenüber. Es bleibt dabei, da wird Jesus die Unterordnung leben. Er klopft an und sagt, lass mich doch untertan sein. Das untergeordnete Leben in dir leben. Das ist das Leben des sich Fügens hinein in die Familie. Kinder, die sich in die Familie fügen lernen, das ist nicht das Leben der Besserwisserei. Und da dann die Kinder anfangen, ihre Eltern zu belehren und zu bekehren, wenn Gott Eltern belehren und bekehren will, benutzt er andere. Er hat viele, die das dann machen. Vom Kind erwartet er nichts als, geh den Weg der ganz schlichten Unterordnung. Ordne dich unter, wenn dir das gar nicht schmeckt. Am Ende ist es dann so, dass wir meinen, wir brauchten uns gar nichts mehr von ihnen sagen zu lassen. Nun stehen wir schon turmhoch drüber. Demütige Unterordnung in allen Stücken, das ist Jesus Leben. Das ist Nachfolge. Wie oft das so geschieht, junge Leute zum Glauben kommen, aber nun, möglichst bald weg von der Familie und dort lassen wir uns nicht sagen, die sind ja alle noch Heiden. Und dann irgendwo sich produzieren. große Dinge tun für Jesus. Und der Herr Jesus ist nicht dabei, der wartet immer zu Hause. Und sagt, ich möchte dort in dir die Unterordnung leben, das ist dran. Seligkeit denen, die das begreifen. So fügt sich der Herr Jesus in demütigem Gehorsam in die Synagoge, die Kirche seiner Tage, so könnte man sagen. Und was war Synagoge damals? Manche tote Gemeinde und kümmerliche Predigt, die man ja immerhin auch erleben kann, von mancher Kanzel, ist noch Gold gegen das Stroh, das Leere, was in der Synagoge gedroschen worden ist. Diese Gesetzeskirche, was, das können wir uns gar nicht lahm und langweilig genug vorstellen. Und jeden Sabbat sieht man den Herrn Jesus in der Synagoge sitzen, im Gottesdienst, sich da hineinfügen, sich damit drunter stellen. Und Jesus nimmt teil, jetzt nicht an der Christenlehre, aber an der Gesetzesunterweisung. Und lernt in der Synagoge, wie sie alle in der Synagoge lernen, diese tote Gesetzeskirche. Er geht nach seiner Gewohnheit, immer noch auch in der Zeit seines öffentlichen Wirkens, da hat sich nichts geändert, Lukas 4, Vers 16, dass wir es mal hören, er kam nach Nazareth, er ging in die Synagoge nach seiner Gewohnheit am Sabbattag. Auch als der Rabbi und Hochverehrte und der sich in Kraft des Geistes ausweist, in mächtigen Taten, und er sitzt am Sabbat in der Synagoge, wie es gewöhnt ist, von Kind an. Dieses Drinbleiben, drunterbleiben. Jesus ist nie Rebell, sondern trägt und duldet, denn das war ein Tragen und Ertragen. Und wer hat diese Gottesbeleidigung so gespürt, wie er, aber es dort, in diesem Dunkel der Synagoge, das helle Licht Jesu, ganz still, das ist Gottes Weg. Und nun wird es auch durch Jesus unser Weg. Jesu Weg, unser Weg. Und ich sage, einen anderen Weg wird der Herr Jesus nie mit vollziehen. Er ist das gewöhnt, diesen Weg zu gehen. Das ist der Weg, den auch die heiligen Apostel gegangen sind. Die haben mit der Synagoge auch dann noch nicht gebrochen, als der hohe Priester dem Herrn Jesus das Todesurteil gesprochen hat und sie ihm am Kreuz gemartert haben und umgebracht haben. Und dann gingen sie weiter zur Gebetszeit in den Tempel. Das ist die Gesinnung Jesu, dass der Herr Jesus mitgegangen. Und weil der Herr Jesus diesen Weg mitgegangen ist, konnte am Schillentor des Tempels der Lahme dann aufstehen und wandeln und hüpfen und springen. Und gerade von dort ging dann Bewegung und Erweckung aus. Siehst du, den Weg ist Jesus mitgegangen. Wenn die gesagt haben, Schluss mit der Synagoge, jetzt machen wir eine eigene Kirche auf, dann wäre in der eigenen Kirche der Herr Jesus nicht dabei gewesen, da wäre kein Lahmer aufgestanden. Da hätten sie nicht sagen können, Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, gehen wir gerne im Namen Jesu, stehe auf und wandle im Namen Jesu. Da war Jesus dabei und er hat Amen gesagt und der Kerl stand auf seinen Beinen, hat noch nie gestanden. Sieh, das ist der Weg Jesu und den verlassen wir. Den wollen wir nicht. Paulus ist diesen Weg auch gegangen und alle sind diesen Weg gegangen. Und es ist so wichtig zu begreifen, dass auch auf dem Amt der Kirche, jetzt sage ich das, und Amt mit P geschrieben, auf dem Amt der Kirche, dem kirchlichen Amt, auch dieser so tief gefallenen, entstellten Kirche, die man als Kirche überhaupt nicht mehr erkennt, auch auf dem Amt der Kirche liegt noch etwas von der Würde, die Gott diesem Amt gegeben hat. Gott hat es noch nie entzogen und er wird es nie entziehen. Dass wir das nicht vergessen und sobald wir uns da wieder auflehnen, lehnen wir uns gegen den auf, der seine Würde auf dieses Amt gelegt hat. Wenn wir das mal lesen wollen bei Johannes 11. Vers 49 bis 51. Johannes 11, 49 bis 51. Einer unter ihnen, Kaiphas, der desselben Jahres hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr wisset nichts. Na, schon die ganze Art zu reden, ne? Ihr wisst gar nichts. Ich bin allein und so weiter. Hoher Priester, ihr wisset nichts. Ihr bedenkt auch nicht, es ist euch besser, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Und der Tod ist beschlossen. Solches aber redete er nicht von sich selbst, sondern weil er desselben Jahres hoher Priester war, weissagte er. Habt ihr das schon mal gelesen? Der hohe Priester Kaiphas weissagt. Und dann spricht er Jesus das Todesurteil. Schrecklich. Er kann nur weissagen, weil noch die Würde des Amtes auf ihm liegt, das Gott ihm anvertraut hat. Was er aus dem Amt macht, ist eine andere Sache. Was das für ihn bedeuten wird in der Ewigkeit, ist eine andere Sache. Aber Gott hat nie und nimmer seine Hand zurückgezogen. Oder wenn wir lesen Apostelgeschichte 23, bis 5. Paulus wird in Jerusalem, nachdem sie ihn verhaftet haben, dem Hohen Rat vorgestellt. Der Hohe Rat, das Synedrium. Das sind die, die auch den Herrn Jesus mit zum Tode verurteilt haben. Und da steht, Paulus sprach zum Hohen Priester Ananias. Nein, ich will das vorher auch lesen, der Hohe Priester. Fangen wir gleich am ersten Vers an. Paulus sah den Hohen Rat an. Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder. Übrigens auch wichtig. Es ist immerhin der Hohe Rat, die Jesus verdammt haben. Ihr Männer, liebe Brüder. Hätte ich das auch gesagt? Oder gesagt, ihr Halunken. Ich bin mit allem guten Gewissen gewandelt vor Gott bis auf diesen Tag. Bruch kriegt er einen eingehauen. Der hohe Priester Ananias befahl denen, die um ihn standen, dass sie ihn auf den Mund schlägen. Demütigend. Da sprach Paulus zu ihm: Gott wird dich schlagen, du gedünchte Wand. Na, nun zeigt sich doch der ganze Paulus auch wieder. Sag mal lieber der Saulus. Sitzt du mich zu richten nach dem Gesetz und heißt mich schlagen? Wieder das Gesetz? Packten also wirklich mal der Zorn am Kragen. Die aber umherstanden sprachen: Schiltst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach: Liebe Brüder, ich wusste es nicht, dass er hoher Priester ist. Denn es steht geschrieben, den Obersten deines Volkes sollst du nicht schmähen. Das ist Nachfolge Jesu und das sind die Nachfolger. Sie gehen Jesu Weg. Und ich sage jetzt, einen anderen Weg wird der Herr Jesus nie mitvollziehen. Du kannst einen ganz anderen Weg gehen, aber ohne Jesus. Ohne sein Ja. Den Weg überheblicher Kritik an der Kirche, ob das unsere oder andere ist, ist ganz egal. an kirchlichen Amtsträgern,
kannst auch sagen an Gemeinschaftsleitern,
wird er nie mitvollziehen können. Den Weg der Rebellion, dieser überheblichen Rebellion, wird Jesus nie mitvollziehen. Das ist nicht die Nachfolge Jesu. Hier lassen wir Nazareth hinter uns und lieber nicht Nazareth, wir wollen große Taten tun. Und an der Stelle zerbricht die Einheit mit ihm. Wir sind da nicht eins mit Jesus. Jesus ist da nicht eins mit uns. Und das heißt mit anderen Worten, und da verlieren wir alle Vollmachten. Denn Vollmacht ist nur bei ihm. Und wenn er nicht mitvollziehen kann, dann stehen wir armselig und erbärmlich da. Und dann gibt es große Pleiten. Und es endet mit lauter Schande. Viel überhebliche Kritik. Und was kommt am Ende raus? Wenn schon das Amt der verfassten Kirche vor Gott wertgeachtet ist, Unterordnung in Jesu Namen, wie viel mehr das Amt in der Gemeinde, die Dienste, Bischöfe, Älteste, Vorsteher, die der Herr uns gegeben hat. Du wirst gesegnet sein, wenn du mit Jesus den Weg der dankbaren Unterordnung gehst. Das ist der sichere Weg. Den Weg geht er mit. So wie etwa auch die Frau in der Ehe immer bewahrt ist. Auch vor den Zugriffen der Finsternis auf dem Wegen der Unterordnung, da wäre viel davon zu sagen, auch jetzt von der Praxis her. Bewahrtes Leben. Wie wird die Schwester bewahrt sein, die das dankbar von Gott annimmt, das Amt sie des oder der Vorsteher. Und nun Unterordnung und nicht Rebellion. Das vollzieht Jesus mit und du wirst beschenkt sein. Gerade auch an den Stellen, wo die Unterordnung dir gar nicht schmeckt. Und du sie überhaupt nicht verstehst. Und meinst, es müsste ganz anders sein. Und meinst, es nehme ich das in meine Hand. Und hier muss man doch mal sehen, wie wir das noch retten können. Unterordnung. Das vollzieht Jesus mit. Und dann bricht Jesus selber sich Bahn. Das ist was Wunderbares. Dann bricht er auf dem Weg der Unterordnung sich Bahn in so einer Schwesternschaft. Und jeder Schwester, die diesen Weg in Jesu Namen geht, bricht er selber Bahn. Dort ist Bahn. Und dann werden wiederum die Brüder von oben her beschenkt, ihre Hauptschaft zu leben. Und da fügt sich eins ins andere. Das ist Nachfolge, das ist immer ein Stück Nazareth. Wie viel Nazareth haben wir jeden Tag zu leben? B4. Untertan aller weltlichen Obrigkeit. Das gehört ja auch mit ins Nazareth-Leben hinein. Untertan aller weltlichen Obrigkeit. Bei Jesus heißt das, Leben unter römischer Diktatur und unter der Besatzungsmacht. Das tut Jesus und ist doch nie Kollaborateur, der seinen Mantel nach dem Wind hängt? Nein, das ist er nie. Aber auch nie Zelot, Widerstandskämpfer, in der Meinung, damit dem Reich Gottes einen Dienst zu tun. Beides ist Jesus nie. Sondern der Weg Jesu ist der Weg des festen Vertrauens zu Gott, der jeder Obrigkeit, wie sie auch geartet sein mag, Herrschaft und Gewalt gibt. Gott gibt jeder Obrigkeit, und keine ist ausgenommen, Herrschaft und Gewalt. Ihr kennt ja nun alle Römer, Brief, und ob es uns nun gefällt oder nicht gefällt, aber es steht wirklich so geschrieben. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die, nein, das ist es nicht, 13, Römer 13, 1, 2. Jedermann sei untertan, jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Also der Regierung, die uns gegeben ist. Ob das ein Monarch ist, oder ob das ein Staatsrat ist, oder eine Volkskammer ist, oder Bürgermeister, so oder so. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Es steht hier keine. Der liebe Gott steht nicht händeringend daneben und sagt, das habe ich nicht gewollt. Dass ihr unter solch eine Diktatur geraten, nein, das habe ich nicht gewollt. Tut mir aber leid. Sagt, das habe ich euch geordnet. Das ist der Weg des Heiles für meine Gemeinde. Und der Vollendung für die, die ich liebe. Von Gott gegeben. Keine Obrigkeit, die nicht von Gott ist. Wo aber Obrigkeit ist, nun steht es noch einmal andersrum, die ist von Gott verordnet. Also unsere ist von Gott verordnet. Und den anderen ihre. Wenn das Gott geordnet hat, ist Rebellion Rebellion gegen Gott. Der Herr Jesus ist kein Rebell. Er lebt unter der römischen Diktatur. Man kann in jeder Situation das Leben Jesu leben. Der Herr Jesus ist also voll und ganz dabei, wenn wir diese Obrigkeit haben, unter dieser Obrigkeit leben sollen. Also voll und ganz dabei, sagt er, das habe ich alles durchlitten und durchlebt. Komm, ich will in dir mein Jesusleben leben. Das ist aber nicht Rebellion. Das ist nicht Auflehnung. Das ist nicht Widerstandskampf. Das heißt auch nicht Mantel nach dem Wind hängen. Sondern Gott vertrauen, der Könige einsetzt und der Könige absetzt. Das macht Gott. Wo Gemeinde das lebt, ist das Gegenwart Jesu mitten in solch einem Volk. Und die Gegenwart Jesu bricht Bahn. Vor ihm zittert die Hölle, weichen die Mächte. Aber wo Jesus ist, und wenn wir Rebellen sind, ist Jesus eben nicht da. Der Weg der Unterordnung um Gottes Willen, da hört das dann auf, alle Meckerei und Miesmacherei. Und schimpfen und sich beklagen oder anklagen. Das ist alles nicht Jesus, das sind wir. Aber er sagt, folge mir nach, hinter mich. Ich will nur deutlich machen, wo dieser Weg der Nachfolge lang geht. Wir klammern das alles aus. Und Nachfolge in diesen herrlichen, großen Taten für Jesus. Und sehen nicht die Jesus-Nachfolge jeden Tag neu. Dort, wo wir drinstecken. Ganz im Alltag, wie er ist. B5. Oh, kriege ich ein bisschen eine Klemme. Nazareth, das heißt auch das schlichte Leben im Beruf. Ach, da möchte ich eigentlich viel davon sagen können. Der Zimmermann. Der Zimmermann. Sein Gottesdienst ist Tag für Tag Bretter und Balken fügen. Werkstatt. Das ganz irdische Leben im Beruf, im Büro oder wo sonst, ist geheiligt durch ihn. Dass wir wissen, Jesus geht in den Beruf ein, der mir gegeben ist. Jesus in der Küche. Hausfrau, Schwester, Küchenschwester, im Garten, Gewächshaus, heizen,
klären, abwaschen. Alle Tage dasselbe. Tretmühle des Alltags. Die Hausfrau, die Mutter. Es ist nur das achte Kind da. Und immer wieder geht es von vorne los. Windeln waschen, Windeln waschen, Windeln waschen. Wenn es raus ist, neu ist wieder da. Windeln waschen. Das aus Jesu Hand angenommen ist Jesus Leben. Das heißt, die Mutter, die das als ihren Beruf von Gott nimmt, mit Dank, jeden Tag dasselbe, keine Zeit für was anderes, abends ganz abgeschafft, erlangt auf diesem Weg die Herrlichkeit Jesu, so wie der Evangelist, der Tausenden predigt. Und wenn der dabei noch seine eitle Ehre sucht, da wird die Mutter viel herrlicher in ihrer Kinderstube als der Evangelist, der sich selbst rühmt. Du kannst den ganzen Jesus haben in deinem so ganz alltäglichen Alltag, so dreckigen Alltag, gewöhnlichen Alltag. Es gibt keine Verrichtung, die du nicht in Jesu Namen tun kannst. Alles, was ihr tut, mit Worten, mit Werken, tut alles in dem Namen des Herrn Jesus. Eins mit ihm, du gehst mit mir jetzt wieder in meine Tretmühle. So wie er mit dem anderen auf die Kanzel geht. Ich habe es nicht nur bei einer Pfarrfrau erlebt, die in die Rüste gekommen sind, in die Pfarrfrauenrüste, fix und fertig. Und immer so aus dem heraus, ach, wenn ich nur einmal Zeit hätte, gründlicher zu beten, und wenn ich nur einmal Zeit hätte, in die Gemeinde zu gehen, Gemeindebesuche zu machen, und nun fix und fertig, weil sie eben keine Zeit hat, immer gedacht, das schafft es schon, das kriegt es schon hin, aber sie schafft es nicht, sie kriegt es nicht hin. Und sie steckt von früh bis abends in ihrem Hausfrauenbetrieb drin und fühlt sich nun so ganz wie von Gott vergessen und verlassen. Und so sitzt sie dann in der Rüst und hat das eine Weile zu tun, bis sie einigermaßen zuhören kann. Und dann hört sie die Botschaft, Jesus in dem Alltag, Jesus von Nazareth. Dort wartet er auf dich, dort wirst du eins mit ihm. Das ist dein Teil am Leben Jesu, an der Nachfolge. Und du wirst in dem Stücklein so herrlich, wie jeder andere auch herrlich werden kann, der ein ganz anderer Teil seines Lebens hat, vielleicht zu leiden. Ich habe es nicht nur einmal erlebt, wie da Lasten wegrutschten von solchen Pfarrern. Und sie nach Hause ging mit einem frohen, dankbaren Ja zu dem Platz, an den sie gestellt sind. Immer dieser Irrtum, dass wir unterscheiden, da ist das gewöhnliche, alltägliche Leben. Wir möchten es abkürzen, um so viel wie möglich Zeit rauszufinden, endlich mal was Geistliches zu leben. Aber Nachfolge Jesu macht alles geistlich. Windeln waschen und Wäsche waschen und Blätten und Garten bearbeiten oder was weiß ich was. Jeden Beruf. Es wird alles geistlich, was ich in dem Namen Jesu anpacke. Jesu geht mit mir da hinein. Es ist eben nicht bloß der Jesus der großen Taten. Es ist genauso der Jesus von Nazareth und viel mehr als große Taten noch. 30 Jahre, 3 Jahre ist das Verhältnis. Und viele lässt der Zeit Lebens in diesem Nazareth-Leben stehen, vielleicht um derer willen, die so bald schon hineingehen in das große öffentliche Leben, die haben was zu erstatten für die, das darf nicht fehlen, es muss immer das ganze Leben Jesu gelebt sein in der Gemeinde. Manche haben diesen Platz, die werden leuchten, herrlich leuchten, die Lehrer leuchten, aber die Hausfrauen werden auch leuchten. Und die Schwestern, die das angenommen haben, die werden leuchten. Und die es nicht angenommen haben, haben Jesus die Tür gewesen, die werden schwarz aussehen. Dass wir endlich aufhören zu unterscheiden, das ist bloß so irdisches Zeug und das ist geistlich. Mit Jesus wird alles geistlich und alles durchlichtet. Das ist das Geheimnis. Und dann käme B6, jetzt ist es aber um 11. Nazareth ist das Leben in der Verborgenheit
Darf ich noch 10 Minuten anfügen? Und dann käme B6. Jetzt ist es auch um 11. Nazareth ist das Leben in der Verborgenheit. Darf ich noch 10 Minuten anfügen? Wirklich? Dann kriege ich es doch hin. Was mag Jesus in Nazareth mit Gott erlebt haben? Steht auf keiner Seite geschrieben. Es blitzt bloß mal beim 12-Jährigen auf. Sein Vaterverhältnis. Ganz ungeheuerlich, schon beim 12-Jährigen. Und keiner ahnt das. Es blitzt mal auf und dann wieder bedeckt der Mantel der Demut das göttliche Geheimnis im Leben des Sohnes. Und so reift die Sendung. Die haben das alle nicht geahnt. Ist das nicht der Zimmermann? War das Einzige, was sie wussten. Und wiederum, durch welche Tiefen der Anfechtungen innerer und äußerer Art mag Jesus gegangen sein in diesen 30 Jahren? Fragen nach dem Weg und ist es denn richtig? Innere Anfechtung, viele wissen noch gar nicht, was innere Anfechtung ist, inneres Leiden ist. Und niemand ahnt das. Diese Verborgenheit Jesu, und so reift seine Sendung. In der Verborgenheit reift Sendung. Und wir lieben diese Verborgenheit nicht. Wir machen uns so gern groß und wichtig mit geistlichen Erfahrungen, geistlichen Erkenntnissen. Darum auch so viel eitles Geschwätz, unfruchtbare Diskussion und am Ende Rechthaberei auch in den geistlichen Dingen. Und unsere Diskussionen, in die wir uns so gerne hineinbegeben, sind wie Seifenblasen. Ein Weilchen mögen sie die Aufmerksamkeit der Zuhörer erregen, aber dann zerplatzen sie und was rausgekommen ist, nichts. Unser eitles Geschwätz ist wie Feuerwerk. Alle sagen, ah. Aber wem haben wir damit schon geholfen? Wir bleiben weiter im Dunkel. Vorher war es dunkel und hinterher noch ein bisschen dunkler. Oh, der Segen des verborgenen Lebens, wo man nicht die Raketen so steigen lässt, um sich zu erkennen zu geben, wer ich bin, dass ihr so wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Dieses verborgene Leben muss geübt und gelernt sein. Ich erinnere an Matthäus 11, 28, 29, Jesus, der da sagt, lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das heißt, wird eure Seele nach oben zur Ruhe kommen, so steht es eigentlich im Griechischen da. Eure Seele wird nach oben hin zur Ruhe kommen, in Gott geborgen werden. Lernet von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Verborgen sein vor den Augen der Allernächsten um mich her, in dem Innersten, was Gott mir schenkt, ist eine Sache der Herzensdemut. Verborgenheit ist wie eine Dunkelkammer, da wird der Film entwickelt. Und da entsteht dann das Bild. Sein Bild soll in uns entstehen. Und er schenkt uns da immer wieder neue Lichteindrücke, vielleicht in der Stille am Morgen. Oder mitten im Tag kann er das auch tun. Licht, göttliche Lichteindrücke, wunderbar. Und dann gehen wir hin und zeigen das in anderen Formen. Das ist so, als wenn ich den Film raushole, nachdem ich geknipst habe und sage, guck mal, oder? Und alles ist futsch. Alles ist hin. Wer vorzeitig vorzeigt, was er empfangen hat, verliert das Empfangene. Er nimmt Schaden in seiner geistlichen Entwicklung. Nazareth ist verborgenes Leben. B7, das ist nur noch eine kleine Zusammenfassung. Wir wollen so gern Sendung ohne Nazareth. Sendung ohne Bewährung, dort wo jeder steht. Sendung ohne die notwendige Bewährung in der Familie, der irdisch-leiblichen oder der Schwesternfamilie. Ohne Bewährung in der Kirche, so wie sie ist. In der Gemeinde, so wie ich sie vorfinde. Ohne Bewährung in Schule, Beruf, in der politischen Welt, in der jeweiligen wirtschaftlichen Situation. Alles von Gott. Bewährung auch in all den Krisen, die wir durchleben, durchleben müssen. Jesus will ja mit uns durch dies alles hindurchgehen. Und das ganze Leben Jesu muss gelebt werden. Jesus will uns mitnehmen auf dem Weg, den er selber gegangen ist. Von da ab gingen viele seiner Jünger hinter sich und wandelten nicht mehr mit ihm. Spielt sich das heute auch ab? Er will uns auf seinem Weg mitnehmen, wo es heißt still sein, hoffen, dulden, segnen, treu sein, treu im Geringen. Auch den niedrigsten Dienst nicht verschmähen, verliere kein Wort drüber. Und warten und harren auf die Stunde Gottes. Aber uns schmeckt das nicht, wir schimpfen, wir meckern, meutern, lassen uns nichts sagen, rebellieren, randalieren, kritisieren, wissen alles besser, überheben uns, suchen den bequemsten Platz und werden so untüchtig für die Sendung Gottes. Wir verlassen den Jesusweg und werden damit untüchtig, seine Vollmachten zu empfangen, mit ihm zu teilen. Sendung, vollmächtige Sendung, nicht ohne Nazareth.